Herzlich willkommen bei Die Springreiter.
Hola, Adrio, miteinander!
Warte. Der Schweizer Pferdesport-Podcast mit mir, dem Henry, und meinem Gegenüber, am Lukas.
Sturzenegger!
Petra
Sturzenegger! Petra Sturzenegger! Wie oft ich mir das schon anlösen musste, ist absolut widerlich.
Aber schlussendlich, die Petra habe ich noch nie gesehen.
Noch nie?
Keine Ahnung. Ist nicht in unserem Stammbaum drin.
Fucking Peter.
Es spielt doch keine Rolle. Hast keine Ahnung. Einfach mal per se einfach keine Ahnung.
Und man muss auch sagen, es ist lustig, dass es eigentlich gar nicht so viel Sturzenegger gibt. Gell? Und das ausgerechnet ist Petra Sturzenegger.
Das ist eine Appenzeller Urfamilie. Sturzenegger.
Also wir haben uns eigentlich heute nicht getroffen, um einen Laber-Podcast zu machen.
Bist du sicher?
Ich habe gerade letztens einen Laber-Podcast gelesen und irgendwie sind sie lustig, weil es einfach weird ist, anderen Leuten beim Labern zuzuhören. Aber ich finde, ein bisschen eine gewinnbringende Message sollten unsere Zuhörer schon haben. Wegen dem fragen wir jetzt gerade mit der ersten Frage an.
Ich würde es aber schon gerne so halten, dass sich die Leute so ab und zu ein bisschen einpissen.
Einpissen vor Lachen geht aber nur, wenn wir regelmäßige Rage-Session machen und das Konzept dann behalten wir auch bei.
Wissen wir, was wir in den nächsten Podcast durchziehen.
Ein bisschen Rage. Wir könnten so eine 3-Minuten-Rage machen. Der Countdown, den musst du 3 Minuten so viel upragen über die ganze Woche. Es geht mir einfach locker besser, seitdem ich upgraged habe.
Das ist gut, das ist jetzt irgendwie auch zweideutig überkommen.
Es ist befreiend. Ich kann meinen Schick abladen, weißt du?
Egal. Also, wir haben Fragen bekommen.
Okay. Wow, Henry. Danke für die Moderation für die Fragen. Erste Frage war, also das ist eigentlich nicht eine Frage. Wir haben auf Instagram ein paar Fragen gestellt und die haben keine Antworten. Und das Erste, was wir bekommen haben, ist einfach gesehen, und das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Randbemerkung und wirklich nicht mehr als eine Randbemerkung: Haflinger können auch im Sport laufen. Und zudem möchte ich nur sagen, auch Sumo-Ringen ist ein Sport, aber vielleicht läuft ein Sumo-Ringer kein Marathon.
Vielleicht.
Okay?
Vielleicht.
Vielleicht nicht.
Wobei, vielleicht nicht. Also weißt, an dem Punkt, wo ich mal einen Haflinger 1,40 Meter starten gesehen, dort höre ich auf mit Reiten.
Das wird dort nicht passieren, außer er ist gentechnisch manipuliert.
Dort habe ich wirklich meinen Meister gefunden. Dann ist du.
Nein, wir wollen nicht gegen Haflinger ragen. Ich finde Haflinger herzig, aber
das sind, weißt du, die sind halt nicht gemacht zum Sport.
Aber bitte, Leute, hört auf zu sagen, dass wir mit Haflinger einen Ernsthaft Sport betreiben können.
Kein Springsport.
Vielleicht Holzrücken oder so. Coachen ziehen, aber nicht.
Sie sind ja nicht für Springen gemacht worden.
Genau.
Muss man einfach akzeptieren.
Kommt zum Essen.
Wow. Okay, wow. Lukas, dein Freitag-Zobersteak oder was?
Die zweite, hast du auch wieder keine Frage gesehen?
Ich glaube, wir müssen den Leuten wirklich beibringen, dass sie Fragen stellen müssen.
Ja, ich finde aber, der zweite Input ist gesehen, mehr Akzeptanz und Übersicht gegenüber Ross Reiterpaar mit roten Bändeli. Und da möchte ich einfach kurz das sagen, einen Moment.
So, ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bändeli hast, oder was, Mann?
Ja, genau so ist es.
Cross.
Man muss sagen, es ist wichtig, dass man Leute respektiert, die Bänderli haben.
ich habe das Konzept im Fall früher noch nie verstanden, als ich kleiner war.
Wieso?
Ich habe immer auf dem Platz denken, so, Alter, wieso hast du ein rotes Bänderli im
Schweif? Aber es ist absolut einfach. Los, entweder du hast ein rotes Bänderli im Schweif, das heisst, mach Abstand, oder du hast Kreis und dann ist gesagt, egal.
Du bist schon geiler. Ich habe im Fall noch nie gesehen, wo man so ein Bändeli kauft. Wird das in Reitsportläden verkauft?
Ja. Yeah.
Wirklich?
So in der Nische.
Lustig. Noch nie gesehen?
Doch.
Ich glaube, die müssen es immer selber irgendwie so aus einem Neizenter kaufen.
Und haben sie sich selber geknüpft, genau. Ja, ist schwierig, wenn der Ross ist, der auf dem Arbeitsplatz ein bisschen schwierig tut, wenn einer schon ein bisschen ausschlägt.
Aber ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden.
Nein, es ist keine Frage, es ist ein Input. Sie wünscht sich einfach mehr Akzeptanz gegenüber Ross und Reiterpaar, die Bänderli haben.
Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal fürs Turnier geht und ein rotes Bänderli seht, macht bitte Abstand.
Es ist nämlich relativ einfach, mache das nicht, verliert ihr vielleicht eure Front 10 oder die Front 10 von eurem Ross wegen dem. Also allein ist das Eigenschutz, finde ich das eigentlich noch respektabel.
Das wäre eine coole juristische Frage, wenn denn das Ross gleich ausschlägt mit dem roten Bänderli.
Yeah.
Und das Ross trifft, wo halt Snöcho ist und das rote Bändchen nicht respektiert hat. Haftet denn das Ross?
Das ist eine juristische Frage, die wir mal erörtern können.
Das ist eine
Die halten Haftung und gewissermaßen dann vielleicht ein bisschen Exkulpation, weil du hast dich selber gefördert, weil du hast den notwendigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Also auch aus haftpflichtrechtlicher Sache kann es ein bisschen heikel sein, passend auf, was es anbelangt. Wir haben schon Frage Nummer 3. Heute, ihr merkt es, wir sind relativ stark am Pushen. Wir haben Mini-Fragen, die wir schnell ansprechen wollen. Größere Fragen oder Fragen, die wir bekommen haben, die vielleicht ein bisschen grösser sind oder ein bisschen tiefer gehen, werden wir in einzelnen Podcasts beantworten. Also nicht verzagen, wir tun die Fragen dann schon irgendwann beantworten und halt einfach je nachdem ein bisschen ausführlicher.
Meinst du, irgendjemand ist schon ausgeflippt, weil wir ihre Fragen noch nicht zur Sprache gebracht haben?
Vielleicht.
Richtig ausgerastet.
Ja, weiß ich nicht. So Wendy-mäßig so.
Ja, weißt du, vielleicht hat sie einen Hassbrief geschrieben, aber der ist schon mit Paypost unterwegs und wir haben ihn noch nicht.
Paypost, kurz. Das ist ein Konzept, das ich absolut nicht verstand, warum die Schweizer Post absichtlich bei Paypost Briefe zurückbehaltet oder Päckchen.
Hat ihr im Fall gewusst,
es ist ja nicht
dass der Brief, der mit B-Post markiert ist, eigentlich beim Postding einfach gelagert wird
und einfach einen Tag später literally einfach, wird? Genau, er wird literally einfach einen Tag lang in der Postfiliale noch länger gelagert. Es ist absolut dumm, ich verstehe es auch nicht. Und vor allem das Postvolumen am nächsten Tag steigt ja eigentlich nur, weil du den Brief zurückgehalten
hast. Du hast ja dann wieder die gleiche Anzahl an B-Post, wo es dann einfach nochmal einen Tag später dann
auch wieder... Außer die, was am Freitag auf die Post bringen, weil dann bleibt er einfach bis am Montag dort.
Also ich glaube, wenn du die B-Post abschaffen würdest, dann hat es am Tag drauf eine riesen Postflut.
Ich verstand nicht. Wir driften ab. Habt ihr Herzenspferde, die egal was kommt bei euch, bleiben? Yeah. Nein, also bei mir ist es so, ich habe der S-Bar ist mein Ein und Alles. Er ist auch mein einziger Ross, den ich habe.
Wegen dem ist er dein Ein und Alles.
Nein, aber ich liebe ihn wirklich. Ich finde, wir sollten einmal eine Folge machen über Liebe zum Ross gegenüber.
Ein Hommage ans Ross.
Genau, das habe ich, glaube ich, vorher benutzt. Das war eine Hommage. Eine Hommage ans Ross. Und da werden, also, hold your horses. die Folge wird kitschig, aber sie wird sehr schön. Auf jeden Fall, ja, definitiv bleibt der Espoir bei mir, egal was kommt, außer er beißt mich. das weiß er aber auch. Beim Henry kann ich es nicht beantworten.
Du los. Ich habe meine Ross gern, das darf ich so sagen. Aber ich muss sie jetzt nicht unbedingt gerade 3 Meter von mir gerade weg haben. Also von mir aus ist es voll okay, wenn die irgendwo im Süddeutschen auf eine Altersweide kommen mit 10 anderen, wo sie noch ihre restliche Zeit können chillen und füttern und nichts machen. Das fand ich, glaube ich, locker okay.
Das ist eine interessante Frage. So mit was genießt diese Ross das Leben oder sein Lebensabend mehr, indem er jeden Tag mit ihr ausreitet und ein bisschen etwas unternimmt oder indem das irgendjemand auf einer Weide umeinander trollt?
Also ich würde eigentlich den ganzen Tag gerne einfach vor mich anpennen. Ein bisschen Essen serviert bekommen.
Das machst du ja eigentlich auch und dann hast du halt einfach noch ein bisschen Altersbeschäftigung. Also nicht, also du bist 22 Stunden in der Box, weißt du, wie ich meine? Du kannst irgendwie so machen, was du willst. Du musst einfach 2 Stunden pro Tag vielleicht ein bisschen ausreiten oder ein bisschen Bodenarbeit machen. Und das ist auch ein Leben, wo ich mich noch nicht ganz so darauf einstellen kann, dass ich irgendwann vielleicht mit dem S-Bahn nicht mehr im Sport drin bin, sondern wirklich literally einfach nur noch umeinander gucken bin.
Also mir geht es auf jeden Fall einfach darum, dass es denen alles gut geht. Ob die jetzt gerade direkt bei mir sind oder irgendwo anders.
Ja, aber jetzt geh doch mal auf meine Frage ein. Was heisst gut gehen?
Eben?
Den Bauch vollschlagen können, yeah, und nichts machen müssen.
Ja. Yeah.
Oder mit vielleicht anderen seine Connection zu dir noch weiterhin genießen.
Mein Hengst kommt dann mit 10 Stüten zusammen auf die Weide. Da hat er dann Spass, weißt du, die ganze Zeit am Ragen, weil es halt Stüten sind und die ihn anpissen. Aber er ist locker happy.
Meinst du nicht, dass er psychisch mehr gestresst ist, weil du plötzlich das Leben mit 10 Stüten kann bringen? Das ist vielleicht nicht so eine gescheite Aussage gewesen.
Mit 77 Jungfrauen.
Ich sage jetzt ehrlich, meinst du nicht, dass du es dein Leben lang bei dir behalten würdest? Also ich kann mir literally vorstellen, dass der Rest bei mir so das Leben verbringt.
Mensch?
Ja, ich meine, ich finde das so eine. Also, man darf nicht vergessen, gell? Wir sind dann nicht in einem schönen Sportstall sein, wenn ich jetzt im Moment ist, weil das bringt einfach absolut gar nichts. Also, da finde ich irgendwie, Kosten-Nutzen-Verhältnis ist irgendwie nicht so ganz da. Aber
das Ding ist, weißt du, wenn du dann einfach noch ein Ross hast, wo du dann deine Zeit investierst, dann hast du automatisch auch weniger Zeit für dein alter Ross.
Ja, aber du musst die Zeit ja gar nicht mehr so wirklich haben, weil ich den ganzen Tag auf der Weide. Also, ja,
ah, jetzt ist es okay, oder was?
Nein, okay, nein. das Ding ist, wenn du ein Ross im Deutschen hast, gell, auf einer Weide, so altersweidmäßig, dann ist er auch nur den ganzen Tag einfach auf der Weide draußen. Aber das ist nur bei schönen Tagen und so. Wenn es Winter ist oder wenn es schlechtes Wetter ist, dann sind sie normalerweise in einer das Box drin.
Das geht ganz weiter.
Ja, aber das finde ich, also mal ehrlich, gell, so bei Schnee. Also
das ist das fucking Ross, das lebt in der Natur.
Ja, aber du hast ihn irgendwie 16 Jahre lang verhätschelt oder 18 Jahre lang verhätschelt und jetzt wirfst du ihn in die Tiefkühltruhe. Denkst du einfach gar nicht so. Und das ist wirklich so ein Absatz. Der denkt sich sicher auch, das ist der Dank dafür.
Nein, auf jeden Fall, ich kann Herzensross und ich liebe sie über alles, aber ich hänge jetzt nicht so dran, dass ich sagen müsste, ich muss sie jetzt jeden Tag sehen und sie jeden Tag unter Kontrolle
haben. Das ist ein einfacher Konsens, mit dem die Frage in unserer Hommage an unsere Ross ist beantworten.
Okay. Ja, in dem Fall.
Mega, mega, mega interessante Frage. Vorbereitung, Springlizenz, was ist so wegen Ablauf, auf was achten, wie ist mit den Richtern und so umzugehen. Aber das, finde ich, ist fast so eine wichtige Sache und ich bin momentan auch wieder in eine Lizenz involviert. Wegen dem finde ich,
dass wir
das
nochmal... Podcast!
Genau, nächster Podcast ansprechen. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage vom heutigen Abend. Mehr Infos über Wiesenesel. Da ist der Wiesenesel-Experte Henry Sturzenegger angefragt.
Ich bin locker stolz darauf, dass ich das Wort
prägt. Du bist der Schöpfer von diesem Wort,
ja, das sind,
du hast das Wort quasi
gezeugt. Und mindestens 100 Leute kennen jetzt den Begriff Wiesenesel.
Was heisst mindestens 100? Aber 250 Leute?
Ja, aber weißt du, musst auch an die Fluktuation denken, dass ein paar Leute das wieder vergessen, oder?
Mhm.
Also mindestens 100 Leute.
Ich finde schon, dass es recht einprägsam ist.
Ein Wiesenesel ist ja super, ein richtig guter Begriff. Aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, es ist halt einfach ein Ross, wo halt einfach nicht unbedingt grossartige Kapazitäten hat, um irgendetwas zu leisten.
Praktische Beispiele dafür. Zum ein paar Ross beleidigen.
gehen wir irgendwo bei einem Stall vorbei und sagen, du hast da einen Wiesenesel
umgeschlagen. Einen richtigen Wiesenesel. Das sage ich das nächste Mal, wenn jemand in der Sprechstunde einen Fehler macht. Du hast schon den Kopf da mit einem Wiesenesel dabei. Die freut sich bestimmt. Und jetzt sind wir eigentlich schon in der letzten Frage, die wir heute, in der letzten Mini-Frage, die wir heute beantworten. Auf dem Turnierplatz abreiten, sprich Umgang mit anderen und Verhalten, gute Vorbereitung. Henny, du hast 4 Minuten, um die Frage noch erörtern.
Auf dem Turnierplatz abreiten, ja, da musst du halt zuerst, also bevor du auf den Turnierplatz kommst, kommst du auf den Abreitplatz und du hast abreiten. He?
Also ich nehme an, ja, dass es genau um das geht.
Also Umgang mit den anderen, also wie verhältst du dich mit den anderen Reitern? Ist es das gemeint, oder?
Sassy.
Weißt du, ich denke mal, ab und zu, wenn ich... Das ist aber ein lustiges Phänomen. Wenn du auf ein Turnier gehst und 1,30 Meter, 40 Meter startest,
yeah,
dann hast du immer absolut chillige Ruhe auf dem Abreitplatz.
Ja, yeah. Ich weiß, was du meinst.
Mit genau gleich viel Ross und genau gleich viel Helfer gehst du bei 1 Meter auf ein Turnier und alle sind am Ausflippen.
Es ist Game of Thrones geschaut.
Und ein Meteorit kommt eingeschlagen.
Es ist Game of Thrones geschaut.
Ja.
Ist so literally das Einzige, was auf einem B90 Platz fehlt, ist ein Drache, der drüber fliegt. Und dann hast du legit so eine Schlacht nachgebaut.
Ja, es ist immer irgendjemand am Umschreien, sagt, ich brauche den Ochsen noch.
Und dann weißt? Leute, die einfach frech sind, weißt, und den Ochsen mucken. What the fuck? Einfach abstellen. Ja, so null Respekt vor den anderen. Einfach so, nein, ich brauche den Ochsen jetzt sofort.
Und ich also, weißt, so, das grundsätzliche System auf dem Abreitplatz ist schon. Die ersten 3, 4 fangen an
gruppen. Ich will einfach noch kurz reindroppen. Meine Motivation zum höheren Starten ist, damit ich von den Nachbarplätzen wegkomme. Weißt du? Das ist einfach.
Nicht sterben.
Genau, das ist einfach Sonntagmorgen seine verdammte Ruhe haben.
Nein, also weißt du, du kannst es ja zeitlich ein bisschen vorstellen. Du kommst, wenn du Startnummer 1 bist, kommst du als erstes auf den Abreitplatz, ist ja logisch, oder? Außer du hast irgendeinen anderen mit einem Wiesenesel, der das Gefühl hat, er muss jetzt eine halbe Stunde früher auf den Abreiten. Aber du bist
eine halbe Stunde vorher galoppiert, damit er ein bisschen eingewählt ist.
Und dann hast du vielleicht 5, 6 auf dem Abreitplatz mit dir zusammen. Dann fangst du an reiten, fangst an traben, einwärmen, galoppieren. So, und dann fangst du mal an mit einem Kreuzchen.
Mhm.
Dann machst du ein Steilspringchen Und den Steilsprung können die zwei vor und die zwei Ritter nach dir genauso machen.
Genau.
Weil es vom Timing her relativ gut passt.
Das Problem ist meistens, dass die zwei vor und zwei nachher das nicht begreifen.
Ja, aber da hast du ja theoretisch schon mal fünf Ritter, die genau das gleiche werden trainieren.
Ja.
Also an Steilsprung ankommen, Steil zwei rauf, nochmal zwei rauf, nochmal zwei
rauf. Profi-Tipp von mir, geht zu den Leuten an, die vor und nach euch die Startnummer haben. Ich sehe es übrigens auf der Startliste. Und wenn ihr die Leute nicht kennt,
könnt ihr einfach mal... ganzen Platz rum. Bist du 39?
Die so langsam anfangen, sich parat machen, könnt ihr mal fragen, welche Startnummer das sie haben. Dann machen ihr auch so ein bisschen Social-Contacts. Findet ein bisschen raus, wer ist und so. Macht ein bisschen Friends.
Aber bitte auf Corona-Massnahmen.
Und dann könnt ihr auch einfach fragen, hey, ist easy, wenn ich mit euch abspringe? Und sie sind so mega so, ja voll. Es hat noch nie jemand gesagt, nein. Weißt du, noch nie. Und dann haben ihr automatisch euer Skript und ein bisschen mehr Ruhe.
Genau. Und weißt, das ziehst du dann durch, dann hast du irgendeinen Steil, hast du einfach fertig. So, dann gehst du zum Oxo, machst den Oxo ein bisschen höher, ein bisschen breiter, dann hast du noch zwei, die irgendwie nochmal speziell breiter haben wollen, oder vorne tiefer als hinten. Und dann kommst du mit diesen fünf Leuten kommst jetzt bis zu dem Oxo und dann macht einer, der jetzt zuerst drankommt, macht vielleicht nochmal einen höheren Oxo und
ja.
Geht dann nachher noch einen Steilsprung, weißt
du? Ja, dann machen alle die gleiche
Oxo und
dann mit am Schluss unterschiedlichen Steilen.
Aber dann hast doch du immer ein fünfer Grüppli, der entweder am Steil oder am Oxo am
Schaffen ist. Korrekt. Korrekt, so läuft's. Sucht euch euer Grüppli und dann funktioniert es meistens.
Und dann wird der höhere Sprung auch nicht 20'000 Mal umgestellt, sondern 5 Mal. Und dann kommt das nächste Grüppli.
Ja. Und so wird alles einfacher. Und dann tun sich halt die Leute am Boden automatisch versuchen, miteinander ein bisschen zu socialisen, weil sie merken, ihre Reiter fangen sich auf zu socialisen und dann fangen sie automatisch nicht mehr auf rumschreien.
Und ein liebes Bitte und Danke funktioniert bei der Hälfte.
Und sie versuchen sich eine gegenseitig ihre Sprünge zu mucken. Was ich immer noch absichtlich finde, eigentlich müsste irgendjemand so Leute verhaften, die Sprünge mucken. Das geht absolut nicht.
Weißt du, was ich das geilste Phänomen finde? Amix. Auf dem Abriplatz werden dann die Sprünge verschoben, weil der Boden vorne und hinten dran zu tief wird.
Yeah. Was übrigens auch ein guter Profi-Tipp ist. Es ist absolut legit, mal einen Sprung einen Meter oder zwei in eine andere Richtung zu verschieben, einfach wegen der Löcher, die es im Boden hat.
Ich frage mich mega oft, wann ist der Punkt genau gekommen? Weißt du, dass die Leute sagen, jetzt verschieben wir einen alten?
Ja, erstens musst du mal ein bisschen Zeit haben, mindestens eine Minute Spazierung, damit du das machen kannst. Und zweitens musst du ein Loch vorne dran haben, das immer grösser wird. Also ich finde das jetzt nicht so eine schwierige Frage. Du siehst, wenn sich eine Kugel bildet oder nicht. Und entweder hat es ein Rechen dort oder nicht. Und das mit dem Rechen ist ja nur, du schiebst wieder lockeres Material drauf. Aber
schön ausgesehen, aber machst
du das. Ja, es sieht schön aus, aber eigentlich ist das Problem damit nicht behoben, weil der Boden sonst ist relativ hart und an dieser Stelle ist er halt einfach wie flach druckt und dann weg. Und wenn du halt lockeres Material draufstellst, hast du einfach quasi lockeres Material aufs Loch draufgestellt. Also bringt für Zähne so vielleicht, absolute
vielleicht Selbstmord. Vielleicht kannst du jetzt den Veranstalter fragen, aber vielleicht schnell mit dem Traktor durchfahren.
Ja, gut, das machen sie normalerweise schon vor und nach den Prüfungen, aber inzwischen der Prüfung kannst du nicht, dann hast du in deiner Game of Thrones Schlacht einen Traktor, der irgendwann auftaucht.
So, jetzt noch die zweite Halbfrage. Was ist eine gute Vorbereitung am Abriplatz?
Ich finde Richtwert Maximum 12 Sprünge, nämlich Maximum 6 Steil und 6 Oxo, tendenziell theoretisch eher 4 Steil, 4 Oxo und ein Abschlussstein. Gute Vorbereitung hat für mich etwas zu tun damit, dass ihr einfach genug früher anfängt, Schritt zu reiten, dass eure Ross warm sind, weil wenn ihr eine halbe Stunde Schritt geritten habt, könnt ihr auch ein, zwei Runden drauf und dann anfangen galoppieren, ein, zwei Runden und dann anfangen springen. Key ist dort wirklich, dass die Ross warm und parat sind und nicht, dass sie so viele Sprünge wie möglich gemacht haben.
Und etwas, was ich mega oft sehe, überlegt euch, was ihr, wenn ihr jetzt einen Sprung gemacht habt, ob ihr jetzt nochmal könnt oder zum Oxo weitergeht oder warum ihr nochmal kommen wollt.
Wenn es nicht absolut notwendig ist, dass ihr nochmal kommen müsst, ihr nehmt dem Ross Energie, was braucht, weg.
Was? Ja, weißt, mega oft gesehen ist einfach so, der kommt jetzt etwa zum 10. Mal über den Steilsprung.
Ja.
Einfach nicht, weil er irgendwie etwas auskorrigieren will.
Ja, meistens, weil er einfach irgendwie nicht ganz perfekt ist. Dann bist du unsicher und dann kommst du nochmal. Aber das ist absolut Bullshit. Also wirklich, wenn ihr 6 Mal hintereinander über den gleichen Steilsprung kommt, habt ihr einfach alle eure Sprünge, die ihr dann am ganzen Abreiten haben können machen, schon wie aufgebraucht. Und das Lustige ist ja, Leute, die wirklich hoch springen, also so 1,40 Meter, 50, 60, haben tendenziell weniger Sprünge, wo sie abspringen, als Leute, die in tiefe Prüfungen starten. Was Leute eins an Sprüngen springen auf dem Abiplatz, wenn sie nur einen Meter gehen oder einen Meter 10, ist absolut abnormal.
Vor allem, weißt, der Steil ist bei mir einfach immer noch ein bisschen zum Aufwärmen, weißt du, zum reinkommen.
Ja. Und man mag so fast
noch ein bisschen springen. Am Steil tue ich jetzt nicht irgendwie für Zürich groß etwas auszukorrigieren.
Und dann auch bewusst werden, dass es Steil gibt mit Fuß, dass es Steil gibt ohne Fuß und das gleiche beim Ochsen und dass es beim Ochsen auch Sachen gibt wie ein Garret oder hinten höher als vorne. Es gibt einfach einen Unterschied. Das ist absolut nicht in Ordnung. Aber
machen wir mal vorne zwei Lichter weiter
rum. Schaut mal, wie lange es Gruppe sich über reinredet. Dann waren wir wieder beim Thema Tierqualerei, wo Leute ansprechen und Selbstcourage, die sie haben. Nein, ich find das einfach wichtig, dass Leute sich wirklich auch ein bisschen Plan machen. Und auch wichtig, ihr als Reiter sind die, die verantwortlich sind, dass eure Ross gut laufen. Und nur weil jemand auf dem Boden sagt, hey, komm nochmal, heisst das nicht, dass du nochmal und nochmal und nochmal sollst anreiten, sondern du bist verantwortlich für die Energie von deinem Ross, du kommst im Parkour rein, dein Ross hat keine Energie, du bist schuld. Punkt. Nicht der, der sechsmal gesagt hat, komm nochmal. Ihr seid die verantwortlich sind, also nehmt die Verantwortung wahr und nehmt sie ernst und setzt etwas damit um und sagt dann halt, wenn es mal sein muss, nein, ich komme nicht mehr, es reicht, ich habe ein gutes Gefühl, wir gehen rein.
Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie man auf dem Abrittplatz dort reiten, dann sorgt euch einen Trainer, der freiwillig mitkommt und euch ein bisschen unterstützt.
Zum Beispiel der Henry oder ich, wir bieten das. Eigentlich würde ich das gerne mal machen. Ja, absolute Parkour- und Abrittplatz-Coachings. Also, weißt du,
auf Turnier vorbei und gehen coachen.
Das ist auch so etwas. Du kannst, wenn du mich oder so, oder den Henry sicher auch auf dem Turnier siehst und ich bin in der gleichen Prüfung, frag mich, ob du mit uns abreiten kannst. Wenn du mindestens einmal eine Reitstunde bei uns hast, ist das normalerweise kein Problem. Weil es sind 10 Minuten und wir sind meistens sowieso irgendwo in der Nähe vom Abiplatz, außer wir haben gerade keine Zeit, wenn wir irgendetwas anderes machen müssen. Aber so was das anbelangt, ich glaube, du kannst auch wirklich, wenn du unsicher bist und dann noch anfängst, so wirklich zu springen und noch ein bisschen neu in dieser Community bist, einfach locker mal Leute anfragen, ob du kannst mitspringen, wenn sie ein bisschen erfahrener sind als du. Dann werden sie dir schon sagen können, was du sollst machen und was nicht. Damit du einfach etwas kannst abschauen kannst. Schaut sich einfach von der Richtigen ab, wie zum Beispiel Henry oder mehr. Ja.
Zum Glück ist kein Eigenlob.
Was ich eigentlich auch wollte sagen, ist, was ich gerne mal machen würde, und was ich auch schade finde, ist, wenn so Leute Parkour-Training machen oder Parkour-Training, habe ich gerade letztes Ding wieder gesehen, bei uns im Verein zum Beispiel, wird 45 Minuten abreiten, anboten, inklusive Parkour-Begehung zu Ross und dann zwei Parkour springen. Und da muss ich sagen, nice, cool, aber es wäre viel gescheiter, den Leuten ein Parkour-Training zu geben, indem sie schauen müssten, wie wird so ein Parkour abgelaufen, auf was schaust du genau, wie reitest du es genau ab und dann zu Turnierbedingungen rausgehen und den Parkour von null anfangen springen und nicht einzelne Übungen machen im Parkour und dann nachher den Parkour springen, weil das ist Nonsens. Es bringt dir nicht eine gebrochene Linie zu reiten als Abspringübung, wenn du nachher den Parkour springen willst und dann läuft die gebrochene Linie perfekt, aber auf dem Turnier hast du nur Steil und Ochsen und dann kommst du im Parkour rein und gehst auf die Schnur, weil die Linie nicht kannst reiten. Es ist einfach so.
Ja, du musst einfach klar unterscheiden, ob du jetzt für ein Turnier vorbereitest oder einfach generell ein Training machst.
Können wir uns bitte die Springreiterakademie nennen und einfach mal so ein Parkour-Training machen?
Das war locker nice.
Locker nice. Schreibt, haut uns eine Nachricht in unsere DMs rein. Slidet in unsere DMs,
wow.
wenn ihr Interesse hättet an so einem Parkour-Trainingstag.
Das können wir wirklich mal machen.
Ja, finde ich gut. Kostet 300 Franken, weil ihr nehmt mega viel Know-how mit.
Wir geben nach deinen theoretischen Konzepten.
Nein, wirklich, kein Witz. Können wir mal eigentlich wirklich so einen Workshop machen? Coole Idee. Also, letzte grosse und mega, mega interessante Frage. Und wegen dem, das ist also die Hauptfrage, vorher haben wir so mega viele Mini-Fragen gehabt. Aber das ist die Hauptfrage, die wir heute beantworten wollen. Soll ich es vorlesen, oder willst du?
Das ist eine Mail, die zu uns gekommen ist.
Ja? Ich muss sagen, mega nice, dass jemand eine Mail geschrieben hat.
Unsere Mail-Account ist nicht für nichts.
Und erstens das und zweitens muss man einfach sagen, so viele Buchstaben fehlerfrei hintereinander in ein Mailfeld reinzutippen und dann ein Mail hinterher zu tippen und das abzuschicken, ohne dass es wieder zurückkommt. Nice. Nice.
Also lies vor.
Das Mail ist an, einfach nur zum sagen, die springreiter@gmail.com und es geht so. Grüezi Sturzeneckers. Das finde ich schon legit nice. Zuerst mal will ich sagen, dass ich euren Podcast mega toll finde und euch auch. Ich lasse eigentlich nicht wirklich Podcasts, aber euch schon mega herzig. Dankeschön vielmals. Ich fühle mich wirklich geehrt von so Sachen. Also zu meiner Frage. Denkt ihr, dass ich, um eine erfolgreiche Springerin zu werden, ein eigenes Ross haben sollte? Oder lange mehr Reitstunden oder eine Reitbeteiligung? Weil wenn ich ein eigenes Ross habe, das ich mir im Moment nicht leisten könnte. Dann kommt dazu, dass ich eine Lehrstelle suche. Eigentlich würde ich da schon eher in Richtung Pferdepflegerin gehen, aber da bekomme ich für ein Ross, denke ich, für die monatlichen Kosten eher zu wenig. Und ich glaube, es würde helfen, erfolgreicher im Springen zu werden. Also, aber ich würde, es würde helfen, erfolgreicher im Springen zu werden. Oder denkt ihr, ich sollte lieber doch etwas anderes lernen wegen Geld fürs Ross? Falls es euch etwas bringt, ich habe den Jahrgang 2005 und reite, seitdem ich 7 bin. Ich hoffe, die Frage ist nicht komisch. Liebe Grüße, C.
Ich finde es mega herzig, dass du das mit deiner Legasthenie angebracht hast, vorzulesen.
Genau. Genau.
Ich finde das eine sehr herzige Frage.
Hey,
dass ich eine junge, wie alt ist sie?
2005, das heisst, die ist 16. Erstens möchte ich dazu sagen, macht nie etwas wegen Geld. Ich weiss, ich selber lebe auch nicht so. Aber Geld ist nicht das Wichtigste auf dieser Welt. Ist einfach nicht.
Musst du machen, was dich glücklich macht.
Aber sie spricht mit dem ein mega interessantes Thema an. Weil meine Theorie besagt, um ein erfolgreicher Springreiter zu werden, ist es sehr hilfreich, mindestens 10 Millionen auf dem Konto zu haben.
Minimum. Pro Jahr.
In 98% der Fälle lohnen sich 10 Millionen auf dem Konto im Hinblick auf einen guten Springreiter zu werden. Und das ist ein Problem, wenn du keine finanziellen Mittel hast.
Also weißt, das Ding ist ja, bei jedem anderen Sport, sei das Tennis, Fußball, weiss der Gucke was, hilft es, wenn du einfach früh anfängst damit.
Einfach ein hardworking Mofo bist.
Da tun wir jetzt fördern und sowieso und dann wird etwas aus dir. Mhm. Weißt? Beim Reiten
ist das ein bisschen schwieriger.
Ist das einfach etwas völlig anderes.
Genau.
Wenn du, es gibt Reiter, die sehr klein angefangen haben und krass gefördert worden sind und das richtig zu etwas gebracht haben. Es gibt aber auch den Hans-Hüeli-Sprunger, der war vorher der Automech.
Ja.
Der hat mit 30 angefangen zu reiten.
Ja.
Hat eine Reiterausbildung gemacht und ist jetzt Reiter.
Ja.
Und der war auch hart erfolgreich. Oder immer noch, ich weiß gar nicht, was er jetzt so treibt. Aber auf jeden Fall, es spielt nicht so eine Rolle, ob du früher anfängst damit oder nicht.
Genau.
Reiten kannst du auch mit 40 noch machen.
Wegen dem, liebe C, du bist in einer Situation, wo du sehr jung bist und also mit 16 bist du noch sehr jung und du hast die Möglichkeit, weil du schon so lange reitest, dir auch etwas zu suchen in Sachen Reiterei. Gerade als berufliche Herausforderung. Was ich aber finde, ist, dass du als Reiter deutlich mehr brauchst als die Skills, die du lernst in einer Reiterausbildung. Weil die meisten Betriebe werden dich als Beritterin nicht so fördern, dass du am Schluss wirklich Ross kannst auskorrigieren, geschweige denn auf einem hohen Niveau kannst reiten, sondern als günstiges Kapital zum Reitstunden gehen und ausmisten. Und das ist etwas, was ich einfach möchte sagen, bringt dir sehr wenig im Hinblick darauf, dass du irgendwann mal eine gute Reiterin wirst.
Das Ding ist halt auch, es gibt, glaube ich, von den meisten Profi-Reiter ist jetzt, weiss Gott, nicht jeder ein Berater geworden.
Korrekt.
Da hat es dann vielleicht noch kurz als Nebendings noch zugemacht, weil er dann halt an einem gewissen Punkt in 100% geritten ist. Aber es ist absolut nicht notwendig, eine Ritterausbildung machen, um nachher als Ritter durchzustarten.
Wenn du dich dazu entscheidest, also ich will zwei Sachen nicht vermischen miteinander. Das eine ist Sport, das andere ist Beruf. Mach das, was dir Spass macht. Wenn du das Gefühl hast, du kommst mit einer KV-Ausbildung oder mit Detailhandel oder einer Banklehre oder sonst irgendetwas weiter im Leben und dir würde das sonst fehlen, mach lieber das. Weil, wenn du nebenan den Sport, den Reitsport, so aufrechterhaltest und immer noch den Willen zeigst, wirst du es irgendwann, wenn du das wirklich möchtest, an dein Ziel kommen. Auch unter anderem zum Beispiel darüber, dass du in deiner Freizeit bei guten Leuten mit guten Ross lernst, weiterzukommen. Es gibt zum Beispiel immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, Reitbeteiligung zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch möglich ist, das vielleicht in einem Handelsstall zu machen. Irgendjemand, wo sie wirklich gute Ross haben. Wochenendweise einfach Ross reiten. Das bedeutet einfach, dass du dann das Wochenende keine Zeit hast, um irgendwie sonst etwas zu machen. Aber wenn das wirklich dein Traum ist, um eine erfolgreiche Reiterin zu werden, musst du sowieso hardworking mofo sein, um den Traum zu erfüllen.
Das andere ist halt, gell, du darfst auch nicht vergessen, das ganze Jahr durch mit Ross arbeiten, bedeutet halt auch, dass du bei minus 15 Grad im Winter einfach mal den ganzen Tag draußen hockst.
Korrekt. Und viele Leute, denen stellt das einfach ab.
Und dann musst du auch misten und Scheissdrecken machen.
Und im besten Fall hast du einen Chef, der dich anschreit und sagt, wie schlecht du deinen Job machst und du sollst gefälligst besser und schneller und günstiger arbeiten. Nein, das ist nicht einfach.
Es ist ein harter Beruf.
Es ist ein hartes Business.
Es ist ein harter Beruf.
Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, eine Reitausbildung zu machen bei einem Betrieb, der dich wirklich reiterlich weiterbringt, wenn du keinen Leistungsausweis hast. So, es ist ganz einfach. Wenn du einen Leistungsausweis hast, du 1,40 Meter reitest oder vielleicht einmal, ich weiß auch nicht, 1,35 Meter erfolgreich oder 1,30 Meter erfolgreich machst und in einen guten Stall gehst, und das muss nicht unbedingt nur in der Schweiz sein, es gibt auch viele internationale Ställe, wo Leute wirklich weiterbringen, dann kommst du sicher weiter. Aber wenn du nur einen Meter reitest bis jetzt, und das heisst nicht, dass du schlecht reitest, aber halt einfach der Leistungsausweis ist noch nicht da, hast du ein Problem, weil die meisten Sportstall werden sagen, ja, wir haben noch Bewerbungen von 10 anderen Leuten, sehe ich jetzt nicht. Und das muss ich sagen, verstand ich auch.
Definitiv.
Du wirst immer die Person nehmen, die am besten ist.
Und vor allem musst du dir vorstellen, wenn du das dann gemacht hast, dann musst du es auch mit 50 noch machen.
Ja.
Aber mit 50, 55, da kannst du dann vielleicht irgendwann an.
Vor allem
draußen müssen arbeiten und mit Ross arbeiten, wo vielleicht nicht unbedingt gerade ein mega dankbarer Job ist mit denen, weil sie halt einfach nicht ausbilden kannst bis zu einem Weltcup-Rössli.
Und
du wirst dich abmühen müssen mit Ross, wo halt einfach nicht das grösste Talent in Bewegung gelegt bekommen haben.
Und was du noch nicht darfst vergessen, die einzigen Reiter, die international reiten und also wirklich international Weltrangliste reiten und nicht Stütz haben, sind die, die es geschafft haben, in einem Handelsstall wie beim Bärbaum oder bei Steffix Staples oder so abnormal gute Ross zu bekommen und selber so abnormal gut zu reiten, dass sie überhaupt in das Niveau reinpassen. Und mal ehrlich, das ist ein Promillebereich von der Reiter, der das schafft.
Vor allem ein sehr prägt von Zufall.
Ja, einfach per Zufall entdeckt, hardworking Mofos gesehen ihr Leben lang und dann am richtigen Ort zur richtigen Zeit gestanden und entdeckt worden. Das, ich weiß nicht, ob ich wünschte dir, dass das passiert, aber ich bin mir nicht sicher und es war töricht und dumm, darauf zu vertrauen, dass es passiert.
Und das andere Argument, das ich dann hatte, wo ich mir das überlegt habe, ob ich jetzt effektiv mit was wirklich arbeiten soll oder nicht, ist gesehen, was passiert, wenn du dir irgendwie mal drabgehst, dich verletzt, den Rücken hast oder ja. So, die Schulter hast.
Oder einfach gar nicht so weit kommst im Sport.
Und es dann einfach heisst, ja, du darfst nicht mehr reiten, weil sonst geht alles hin.
Dann ist ein Problem.
Und dann hast du, wenn du bei Reiterausbildung Blut gemacht hast, dann hast du ein hohes Problem.
Also nein, man muss ja sagen, sozialversicherungsrechtlich ja, wäre es dann wieder so, dass du eine Umschulung und so machen würdest auf einen anderen Job, aber ja,
aber es wäre halt schwierig. Alles versaut, weißt du? Ja. Und wenn du halt einen anderen Weg einschlagen kannst, wo du das Reiten nebendran verbinden kannst und kannst schauen, wo es dich anzieht, ist das locker easy.
Es ist natürlich jetzt im Moment zum Beispiel bei mir so. Ich sehe das, ich habe jetzt mein Jus-Studium fertig, ich bin am Arbeiten für die Anwaltspraktika, damit ich nachher Anwalt sein kann. Und es ist mir jetzt schon klar, dass der berufliche Weg, den ich irgendwann einschlagen, zumindest zu Beginn wird einschlagen, nicht damit klarkommt, dass ich nebendran ein zeitintensives Hobby möchte ausführen und international möchte reiten. Das ist geschweige denn schon im Studium nicht mehr gegangen, weil einfach der Aufwand zu gross war. Und wegen dem sage ich, mach's nicht fürs Geld. Ich meine, wenn du Reiten so liebst, dass du findest, das ist deine Berufung und du möchtest es als Lebensunterhalt machen, go for it. Für mich ist es nicht, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht genug stark bin, um jeden Tag im Stall zu sein, morgen um 5 Uhr und anfangen zu mischen etc. Und ich möchte das auch nicht. Ich habe ein gut funktionierendes Hirn zum Glück und sehr weiche Finger, wegen dem sind die geeignet, um mit einem Computer etwas zu arbeiten. Aber nicht für einen Stall. Also von dem her, für mich ist klar gewesen, dass ich mit Ross nicht möchte, primär im Stall hands-on arbeiten. Auf der anderen Ebene, du wirst vielleicht, wenn du einen richtig gut bezahlten Job hast, damit du das Geld hast, um dann mal ein richtig nice Ross zu kaufen, vielleicht irgendwann ist ja gerade die Zeit gar nicht wirklich haben. Und was dann nicht dazu kommt, ist möglicherweise eine Familie. Wenn du eine Familie möchtest aufbauen mit jemandem, der nicht reitet und du selber möchtest Profi sein.
Schwierig.
Sehe ich sehr kompliziert. Außer die Person findet, ich bin Landwirt oder habe irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas studiert, was mir ermöglicht, einen Handelsstall aufzubauen und dann Ross zu handeln. Das wäre eigentlich noch die andere Einkommensquelle. Du wirst Rosshändler und verkaufst hochqualitative Ross für einen sehr hohen Preis, dass du dann am Schluss deine Gewinnmarge einstreichen kannst und von dem kannst leben. Aber auch das ist ein sehr hartes Business.
Yes.
Ja. Wegen dem, die Entscheidung ist up to you.
Wenn du weißt, das ist jetzt voll dies und das wirst du jetzt die nächsten paar Jahrzehnte machen, mach's.
Aber schau einfach, dass es dich nicht verheizt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es die meisten Leute, die so, gerade mit 16 bist du noch nicht so vom Leben geprägt, dass du das Gefühl hast. Also weißt du, ich wünschte mir amix, oder ich hätte mir damals, als ich 16 war, gewünscht, ich hätte Lukas, the future Lukas, so an meiner Schulter gehabt, der 26 ist und ein bisschen mehr Ahnung vom Leben hat und das so ein bisschen weiss.
Dort hat es sich angezogen, scheiss da.
Mach das jetzt nicht, das ist eine dumme Idee. Oder mach das vielleicht besser, weil es würde dich glücklicher machen. Ich glaube, es ist gut, dass du dich an andere wendest. Und vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn du dich mal an Berater so wendest, die erfolgreich sind im Sport, wo du so wie als Idol könntest nehmen. Und dann fragst du mal, wie das geklappt hat.
Eigentlich fragst du, wenn du rausfindest, die keinen Erfolg hatten.
Nein, das finde ich ein bisschen desillusionierend. Aber wenn du ein Idol hast, wo dir sagt, hey, ich kann den Weg einschlagen, den du möchtest, und du siehst, hey, es ist überhaupt möglich, dann go for it, weil du weißt, es ist möglich. Wenn du aber spätestens dann herausfindest, dass es gar niemanden gibt, wo den Weg, den du dir vorgestellt hast, machst, musst du fragen, ob es sich überhaupt, also ob der Weg überhaupt irgendwie möglich ist. Also ob der Weg überhaupt irgendwie gangbar ist. Weil wenn das nicht ist, dann hast du die Antwort schon selber gegeben, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Dann drückt dich die 16-Jährige nicht, wo der sagt, du kannst Rössli reiten mit Sport verbinden und dabei noch Geld verdienen, dass du anständig kannst leben.
Ich habe mir im Fall, als ich die Frage gesehen habe, habe ich den ganzen Tag so ein bisschen durch den Kopf gehen. Und dann ist mir aufgefallen, habe ich wieder zurückgedacht an unsere Kaderzeit früher noch.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, extrem viele von unseren Kollegen, die wir dort hatten, weil wir im Kader geritten sind, hörst du mittlerweile im Reiten gar nicht mehr.
Absolut richtig.
Wirklich gar nicht mehr. Die haben absolut aufgehört. Ja. Aufgehört oder auf einem Freizeitlevel zurückgeschraubt, wo sportlich jetzt nicht mehr interessant ist. Und das ist ein erschreckend hoher Anteil.
Ja. Also es ist meistens die, so, wenn ein Stern so schnell aufgeht, ist es meistens ein Sternschnuppen. Und dann
weißt du, sogar die, die offenbar die Qualität mitgebracht haben und die richtigen Rosse können, die Qualität können umsetzen können,
haben das nicht können halten
über Jahre. Sogar viele von denen haben sie irgendwann aufgegeben.
Irgendwann sind 10 Millionen weg. Ziemlich schnell verbrennt in gewissen Fällen, ja.
Aber das ist krass, oder? Ja. Und eigentlich würdest du denken, ja, das sind ja die Profis vom Mann, weißt du? Und das ist halt eine hohe Fluktuation.
Ein guter Vorteil war es jetzt gewesen, du warst irgendwie in einen guten Handelsstall reingeboren worden und hast ritterliches Können mit Löffel fressen, aber so wie du das schreibst, hast du es wahrscheinlich nicht. Wegen dem wird, sei dir einfach bewusst, dass der Weg, wo du einschlagen wirst, wollen, um erfolgreich im Sport werden zu können, sehr steinig und hart sein wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen desillusionierend, soll es nicht sein, ich will dir einfach klar machen.
Aber weißt du, unsere Haltung ist ja relativ klar.
Wir haben uns absichtlich dagegen entschieden.
Mach's wahrscheinlich nicht.
Ja, aber mach nicht etwas anderes, nur wegen Geld. Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, weil ich halt Bürohand habe.
Big Argument.
das ist ein gutes Argument, ja. Büro Hand und ein gut funktionierendes Hirn. Und dann ist eigentlich das mit der Reiterei schon. Ich lasse mich auch selten gern von Leuten anschreien in einem Stall wegen dem. Ja.
Wir waren vielleicht, du kannst ja auch erfolgreich sein, ohne dass du deinen Beruf zu machen.
Weißt du, ab und zu habe ich mir überlegt. Kennst du Jens Hilbert?
Nein.
Das ist so ein deutscher Springreiter, der sein Vermögen gemacht hat mit. Hairfree, so eine Unternehmung, die er auslizenziert hat an viele Franchise-Namen, die Haarentfernung machen.
Okay.
Und er hat, ich weiß nicht, wie viel Geld er hat, aber er hat ein kleines Vermögen gemacht damit, was ihm zumindest ermöglicht, mit tollen Ross, die er wahrscheinlich zu massiv überteuerten Preisen einkaufen, weil er halt kein Profi ist, unter einem tollen Lastwagen von Turnier zu Turnier fährt. Und da lebt sein Traum. Da lebt so sein Traum. Ohne dass er vielleicht das reiterliche Können mitbringt, schafft er so auf einer Stufe mitzureiten, wo man kann bezeichnen kann, dass er sportlich ist. Es ist so 30, 40, 50 ab und zu. Und auf der einen Seite habe ich Respekt für ihn, weil er an einem Traum nachgeht, wo er eigentlich reiterlich gar nicht dazu befähigt ist, finde ich. Also irgendwie, du merkst mega, es mangelt ihm, er hat ein rechtes Manko an Parkour-Erfahrung, ist aber trotzdem regelmäßig auf hohen, schönen, nice Turnieren, wo du sonst als Zuschauer gerne würdest reiten. Auf der anderen Seite hat er natürlich jetzt auch einfach nicht das Glück, er hat sich das selber aufgebaut, er ist Unternehmer und hat halt ein bisschen Glück gehört dazu, ein gutes Vermögen aufgebaut, um sich den Traum zu leisten. Das ist die andere Frage, möchtest du es so machen? Aber eben, auf dieser Seite bist du dann halt eher der, der vielleicht als reiterlicher Aussenseiter auftritt. Du kannst zwar dort reiten, aber du hast als reiterlicher Können nicht. Weil du dich in den Traum finanziert hast.
Du bist ja gleich happy.
Ja, eben. Also so was Glichkeit anbelangt, ist er sicher auf einem guten Level.
Genau. Wenn wir draufhören, damit wir es zurückschrauben.
Und weißt du, er macht es ja nicht nur wegen dem Sport. Er macht es auch, weil er seine Rosse nice findet. Aber ich verstehe es schon. Es macht mehr Spass, in einem Ferrari zu fahren, als in einem Fiat. Das ist einfach... Also, zumindest für mich. Also ich finde es auch deutlich geiler, auf richtig nice Ross zu reiten als auf einen Wiesenesel. Das ist selbsterklärend. Und wenn du dir den Traum kannst finanzieren kannst, dann go for it. Wenn du nicht kannst davon ablassen und deine Eltern dir das nicht verbieten, dann go for it. Also so, du wirst deinen Weg schon herausfinden. Ich weiss, es klingt ein bisschen schwammig, aber vielleicht denkst du in 10 Jahren zurück und denkst, oh, Future Lucas hat recht gehabt. Ja. 10 Jahre Lebenserfahrung und ein
paar Ross mehr auf dem Buckel. Zum Reiten kannst du immer zurückgehen.
Ja, das ist es läuft nie weg. Du kannst
noch umschulen und noch eine Reiterlehre machen. Correct. Und sagen, okay, jetzt will ich es gleich machen. Das geht immer noch.
Und was man auch sagen muss, es gibt so ein deutsches Sprichwort, die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen sehr genau. Wenn du sehr lange an etwas dran bleibst und dich stetig verbesserst und mit unglaublichem Durchhaltevermögen an etwas dran bleibst, kommst du meistens weiter. als jemand, der schnell eine Berieterlehre machen will und den Erfolg genießen will. Und wenn du neben einem Beruf oder so unglaublich dedicated an etwas schaffst und deine ritterlichen Fähigkeiten stetig ausbaust und dir irgendeinen vielleicht den Traum von einer Rasse kannst leisten, bist du vielleicht im Endeffekt glücklicher, als es bist, dass du als Beriter versuchst, einen schnellen Erfolg zu erzielen und dann merkst, dass es doch härter ist als vieles anderes im Leben. Weil es ist ein hartes Pflaster. Ja. Abschließend die philosophische Worte von dir.
Don't do it.
Wow. Ich hätte jetzt irgendwie mit etwas Philosophischem gerechnet, mit das von mir. Aber danke dafür, dass du alles mein Wort jonglieren zunichte gemacht hast.
Mit einfach, das ist nicht so schlimm.
Mit einfach,
weißt du, ich mag es relativ klar einfach zeigen, was ich denke.
Okay. Der Henry wird dich safe nicht unterstützen. ja. Also das sind einfach deine Worte gewesen.
Das ist fast ein bisschen deprimierend.
Okay, jetzt sage ich vielleicht noch etwas. Ich finde, los auf dein Herz und nicht aufs Portemonnaie, aber vernachlässige dein Portemonnaie auch nicht. Eine durchschnittliche Beriterlehre lässt dich am Hungertuch nagen. Und du wirst auf dem Zahnfleisch laufen, was deine Nerven anbelangt. Und das ist schwierig. Wegen dem überlegst du gut und hoffentlich denkst du irgendwann zurück an Future Lucas und denkst dir, zum Glück habe ich auf Future Lucas gelost, weil Future Lucas ist ein guter Typ.
Das ist auf der Shit.
Genau. Das war Folge 11 von «Die Springreiter». Ich bin der Lukas.
Ich bin der Henry.
Und entgegen meinen Erwartungen ist es doch ein bisschen philosophischer geworden heute, wenn es der Henry zunichte gemacht hat.
Das ist nicht so schlimm, wir brauchen ein bisschen Ausgleich.
Genau.
Wir haben es das letzte Mal versucht mit dem philosophischen Ansatz.
Der mit Rage. Das nicht so ganz funktioniert. Da haben wir auch mit Rage kaputt gemacht. Genau. Also liebe C und allen anderen Zuhörern, danke, dass ihr zugelassen habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.